Stellt euch vor, ihr kommt uns besuchen in Peru, das wäre schön. Und ihr seid zum ersten Mal da und ihr fragt, ihr wollt das Zentrum besichtigen, die Innenstadt der Stadt, wo ihr seid, zum Beispiel hier Pucallpa. Und ihr wisst aber nicht, wie man da hinkommt. Und dann fragt ihr einen Ortskundigen, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo das Zentrum ist? Könnten Sie mir sagen, wo ist die Innenstadt? Es ist so, dass es war interessant für mich, zu entdecken, als wir da ankamen, dass die Antwort auf diese Frage in Peru und vielleicht in anderen spanisch sprechenden Ländern auch, vielleicht in Kolumbien auch, weiß ich nicht, die Antwort auf diese Frage, wo ist das Zentrum, eigentlich fast immer die gleiche ist. Plaza de Armas. Plaza de Armas. Das Zentrum der Städte, zumindest in Peru, heißt meistens Plaza de Armas und das bedeutet übersetzt Platz der Waffen. Das hat historische Gründe. Historisch betrachtet ist die Plaza de Armas, dieser Ortskern, der Ort, wo die Waffen gelagert wurden, also wo die Soldaten auch stationiert waren und es war auch der Ort, wo Hinrichtungen durchgeführt wurden. Plaza de Armas. Stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch und stellt euch eine ähnliche Frage. Er fragt euch, Entschuldigung, könntest du mir weiterhelfen? Wo ist das Zentrum? Wo ist das Zentrum deines Glaubens? Wo ist das Zentrum, wo ist der Kern des christlichen Glaubens? Und es ist interessant, die Antwort auf diese Frage hat auch sehr viel mit den peruanischen Städten zu tun. Denn im Zentrum des christlichen Glaubens steht auch eine Plaza de Armas, ein Platz der Waffen. Der zentrale Ort unseres Glaubens ist das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist. Golgatha war eine Plaza de Armas. Da gab es Soldaten, da gab es Waffen, nämlich die Kreuze, und da wurden Hinrichtungen durchgeführt. Krass, oder? Das Kreuz ist eine der grausamsten, der schmerzlichsten, der schmerzhaftesten Waffen, die der Mensch je erfunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal so betrachtet habt, das Kreuz, das wir hier auch sehen, dieses zentrale Symbol des Christentums, ist in der Tat eine Waffe. In allen Kirchen, auf vielen, vielen Gräbern weltweit, bei Krankenhäusern, Krankenwägen, da steht häufig ein Kreuz drauf. Immer wieder dieses Symbol, diese Waffe, dieses Folterinstrument. Krass. Was macht das mit dir? Zieht dich das an oder findest du das eher so abstoßend? Was denkst du, ist das Kreuz ein gutes Symbol für das Christentum? Vielleicht könnten wir uns fragen, wäre es nicht besser, für das Zentrum des Glaubens ein anderes Symbol zu wählen? Etwas Milderes, ein bisschen friedlicher, etwas, was nicht so grausam ist. Wäre es nicht besser, ein anderes Symbol zu wählen, zum Beispiel eine Taube oder heute Palmsonntag ein Palmzweig oder ein Herz? Und wenn man sich die Logos von vielen Kirchen anschaut, da kommen diese Bilder immer wieder vor. Und das sind ja auch schöne und gute Bilder und biblische Bilder, aber sie zeigen nicht die Mitte. Und es ist so, seit dem Anfang des Christentums, seit der frühen Kirche gilt das Kreuz, dieses Folterinstrument, als zentrales Symbol unseres Glaubens. Warum? Warum ist das so? Weil das, was dort an diesem Kreuz vor 2000 Jahren geschehen ist, etwas Einzigartiges ist. Es ist etwas herausragend, etwas Außergewöhnliches. Es dreht sich alles um das Kreuz. Es ist auch der Grund, warum Jesus in Jerusalem am Palmsonntag eingeritten ist. Das Kreuz ist der Höhepunkt von allem, des Christentums, der Heilsgeschichte Gottes, der Weltgeschichte Gottes. Und ich hoffe auch, dass es das absolute Zentrum unseres Lebens ist. Und jede Seite deiner Bibel hat auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Kreuz was zu tun. Und ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht, der das besonders zum Thema macht. Der steht in 1. Korinther 1, Vers 17. Ich habe den Text auch mitgebracht. 1. Korinther 1, Vers 17 und 18. Da schreibt der Apostel Paulus den Christen in Korinth, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. nicht mit weiser Rede, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte werde, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann sagt er wenige Verse weiter in Kapitel 2, ab Vers 1, auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder mit hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Warum schreibt Paulus das? Ich komme zu euch nicht mit klugen Worten. Ich nahm mir vor, nichts anderes zu wissen. Stellt er sich dumm oder was? Nun, die Gemeinde in Korinth, das war keine einfache Gemeinde. Puh, überhaupt nicht. Da gab es viele, viele Probleme. Da gab es arrogante Menschen, da gab es geistliche Missstände, es gab falsche Lehren, es gab ethische Schwierigkeiten. Es gab sexuelle Ausschweifungen, es gab Probleme mit Alkohol, Probleme mit Finanzen, Probleme mit Lieblosigkeit. Puh, das kann man alles auf diesen Seiten im ersten Korintherbrief lesen. Und in Korinth gab es auch Spaltungen. Das hört man ja bis heute noch in Gemeinden, dass es Spaltungen gibt. Ja? In Korinth sagten die einen, ich gehöre zu Paulus und ich gehöre zu Petrus und ich gehöre zu Apollos. Ich wurde von dem getauft und ich von dem anderen. Das ist doch schrecklich, oder? Und in Korinth gab es noch ein weiteres Problem, das waren die sogenannten Rhetoriker. Wie das Wort schon sagt, das waren Menschen, die haben der Rhetorik, also den schönen Worten, der Redekunst, viel Wert beigemessen. Und das ist an sich ja nichts Falsches. Aber diese Menschen, die Rhetoriker, hatten so spezielle Methoden und Techniken entwickelt, um ihre Zuhörer für sich zu gewinnen. Sie sprachen von Philosophie, sie sprachen von Logik, von menschlicher Weisheit. Und sie wussten ganz genau, wie sie ihre Zuhörer in diesem Netz ihrer Worte einfangen konnten. Aber was die christliche Botschaft betraf, da blieben sie vage. Sie eiern drumherum. Ja? Sie stellen nicht das Evangelium vom Kreuz und von der Gnade Gottes in den Mittelpunkt. Vielleicht erinnert uns das ein bisschen an so manche moderne Politiker, nicht wahr? Die so gut sind darin, um den heißen Brei drumherum zu reden, wenn man ihnen Fragen stellt. Die reden wunderbar, aber irgendwie sagen sie oft gar nichts. Manchmal passiert das auch in Gemeinden. Manche Prediger reden auch ähnlich. Nun, das war so in aller Kürze die Situation in der Gemeinde in Korinth damals. Und jetzt ist die Frage, was macht denn Paulus mit so einer Gemeinde? Wie reagiert er darauf? Er hätte vielleicht denken können, jetzt zeige ich es diesen gemeinen Rhetorikern. Jetzt zeige ich es dieser abgeirrten Gemeinde. Jetzt bekommen sie es mit mir zu tun, diese Labertaschen. Hat er das getan? Nein. Er hätte es wirklich tun können. Ich meine, Paulus war ein gelehrter Theologe. Paulus hatte bei einem der berühmtesten Rabbiner seiner Zeit gelernt. Er konnte wahrscheinlich das Alte Testament auswendig. Er hatte eine Begegnung mit Jesus gehabt, ganz persönlich. Aber nein. Was tut er? Er wählt einen ganz anderen Weg. Er lässt sich nicht darauf ein, mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Er spielt nicht das gleiche Spiel mit, sondern als er bei den Korinthern zu Besuch war, konzentriert er sich auf das Zentrum, auf das, was wirklich wichtig ist, auf das, was man nie aus den Augen verlieren sollte. Es gibt ja so viele Dinge in unserem Leben, nicht wahr? Es gibt die Familie, es gibt die Arbeit, es gibt die Gesundheit, es gibt die Gemeinde. Es gibt auch so viele Dinge in unserem geistlichen Leben, nicht wahr? Es gibt so viele geistliche Prinzipien. Es gibt so viele wichtige Lehren hier auch in der Bibel. Jede Predigt, jede Andacht, jede Losung, jede Bibellese gibt uns das Gefühl, ah, das ist wichtig. Oh, stimmt, das andere ist ja auch wichtig. Und das ist wichtig, das müsste ich beachten. Oh, das muss ich mir merken. Geht es euch auch so manchmal? Ja, es gibt viele wichtige Dinge. Aber was ist von all dem, das Allerwichtigste, was ist von all dem das, wovon alles andere abhängt? Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus unserem Garten in Kashibo. Wer weiß, was das ist? Die kauft man hier ganz anders. wahrscheinlich wisst ihr beide das, oder? Eine Kokosnuss. Die sehen tatsächlich so aus, wenn sie am Baum hängen. Hier an den Supermärkten sind die ja klein und haben nur die innere Schale. Aber um so eine Kokosnuss zu knacken, das ist Schwerstarbeit. Da arbeitet man mit einer Machete und ich brauche eine Viertelstunde mindestens, um zum Kern vorzudringen. Die Indianer, die machen das zack, zack. Aber ich brauche 15 Minuten mindestens und das ist viel Arbeit. Nun, wenn unser Glaube so eine Kokosnuss wäre, dann ist Paulus hier gerade in diesen Versen daran, sie zu schälen, diese ganzen Kokosfasern abzumachen, die so schwer abgehen. Er entfernt die Schalen, er entfernt das drumherum, das vielleicht auch seine Wichtigkeit hat, aber was nicht das Eigentliche ist. Er will den Korinthern sagen und vermitteln und zeigen, was das Wichtigste ist. Was wirklich das Herzstück ist des Glaubens, was wirklich das Fundament ist, was wirklich zählt, was wirklich trägt, was wirklich Kraft hat, was am Ende, wenn alles andere wegfällt, unsere einzige Hoffnung ist. Liebe Geschwister, es ist die Plaza de Armas, es ist das Kreuz. Paulus sagt das hier in Kapitel 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Merkt ihr, was Paulus sagt? Er sagt, ich nahm mir vor. Er musste es sich vornehmen, weil er weiß, das kommt nicht automatisch. Er selbst weiß, dass es ein Kampf ist, dieses Kreuz im Zentrum des eigenen Glaubenslebens zu behalten. Und wisst ihr warum? Weil dieses Kreuz uns so fremd ist. Es ist uns so fremd. Ja, es ist wirklich so, menschlich betrachtet, ohne das Wirken des Heiligen Geistes, ist das Evangelium des Kreuzes ziemlich, wie soll ich es ausdrücken, bedeutungslos. Die Botschaft des Kreuzes ist eine Botschaft, die wir nicht automatisch zum Zentrum unseres Glaubens machen wollen. Eine Botschaft, die spaltet, eine Botschaft, die polarisiert, eine Botschaft, die viele verrückt finden. Schaut doch hier in Vers 1, Vers 18, da sagt Paulus, das ist normal, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Man kann sich das so vorstellen, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, ist wie ein Magnet. Auf der einen Seite zieht es an und auf der anderen Seite stößt dieses Magnet ab. Das Zentrum unseres Glaubens, unsere Plaza de Armas, ist für diejenigen, die mit Jesus verbunden sind, der schönste, der attraktivste Ort. Und für andere ist dieser Ort ein Anstoß, eine Torheit. Ja klar, ich meine, in dieser Welt regiert doch das Gesetz des Stärkeren. Das Kreuz ist nicht das Zentrum des Glaubens, sondern das Zentrum des Scheiterns aus dieser Perspektive. Wer in dieser Welt Schwäche zeigt, wie Jesus angeblich Schwäche gezeigt hat, der verliert. Wer dient, der wird ausgebeutet. Derjenige, der sich mit Gewalt durchsetzt, der scheint zu gewinnen. Aus dieser Perspektive macht das Evangelium wirklich keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, für unsere Feinde zu beten. Es macht aus dieser Perspektive keinen Sinn, Böses mit Gutem zu vergelten. Es macht keinen Sinn, unser Leben hinzugeben für andere. Es macht keinen Sinn, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Und das ist doch die Logik, die unsere Welt uns tagtäglich vorlebt, nicht wahr? Es macht keinen Sinn. Aus der Perspektive dieser Welt wirkt das Kreuz wirklich wie verrückt. Eine Torheit, etwas, das uns abstößt, etwas, das man nicht zum Zentrum des eigenen Lebens machen will. Aber, wenn der Heilige Geist unsere Augen öffnet, dann sehen wir dieses Kreuz in einem ganz anderen Licht. Der Heilige Geist stellt alles auf den Kopf. Dann sehen wir an diesem Kreuz nicht mehr die Fetzen eines gescheiterten Pazifisten, sondern wie Paulus das sagt, wir sehen da die Kraft Gottes. Wir sehen dort die göttliche Gerechtigkeit und die göttliche Gnade. Wir sehen da den Höhepunkt der Weltgeschichte und den Höhepunkt unserer persönlichen Lebensgeschichte. Hast du das in deinem Leben schon erlebt? Für Christen ist dieses Todeskreuz, diese Waffe, dieses Folterinstrument Leben. Der grausamste Ort wird zum süßesten Ort, den wir uns vorstellen können. Der Ort des Leidens wird zum Ort des Heils. Diese Plaza de Arma wird für uns zur Plaza de Vida, zum Ort, zum Platz des Lebens, weil dort der Tod und die Sünde überwunden wurden, weil wir verstanden haben, dass dieses Folterinstrument, das Jesus zum Tod geführt hat, eigentlich uns gegolten hätte. Wir haben verstanden, dass Jesus an diesem Kreuz für uns gestorben ist, das heißt an unserer Stelle und uns zugute, um unsere Sünden zu vergeben, die uns vor dem heiligen Gott verurteilen. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen und lässt uns verstehen, dass Gott alle Sünden richten wird, indem er uns, entweder indem er uns dafür zur Rechenschaft zieht oder indem er seinen Sohn Jesus Christus an unserer Stelle dafür bezahlen lässt. Daran sehen wir den wahren und den wunderschönen Charakter Gottes. Er geht nicht einfach über die Gerechtigkeit hinweg, er lässt nicht einfach Fünfe gerade sein, sondern er bewirkt Gerechtigkeit, indem er seinen eigenen Sohn hingibt, uns zu erretten, aus Liebe. Und so zeigt uns dieses Kreuz, dass du und ich, ja, dass wir sündiger sind, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und zugleich, dass wir geliebter sind, als wir uns jemals erhoffen könnten. Diese zwei Aspekte müssen immer zusammengehen. Wenn wir die nicht zusammen haben, diese Aspekte, wenn wir nur eins dieser Aspekte betonen, ja, dann driften wir unweigerlich weg von dem, was das Zentrum unseres Glaubens ist. Wir sind sündiger, als wir uns vorstellen können und gleichzeitig von Gott durch Jesus Christus geliebter, als wir jemals erhoffen könnten. Und gerade das wird in diesem Kreuz greifbar. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist der Ort, von dem wir aus jeden Tag neu bestreiten dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich scheitere jeden Tag. Ich brauche jeden Tag dieses Kreuz. Ich muss jeden Tag wieder den Weg zu diesem Kreuz gehen und suchen manchmal. Jeden Tag brauche ich diese Gnade, diese Vergebung Jesu. Und das Tolle ist, wir können jeden Tag immer wieder neu den Weg zum Kreuz suchen, selbst wenn wir diesen Weg schon lange nicht mehr gegangen sind. Wenn wir unter diesem Kreuz leben, dann erleben wir, dass wir unweigerlich verwandelt werden. Und zwar von innen heraus. Wir beginnen auf einmal ganz neue Wünsche zu haben. Wir beginnen auf einmal so leben zu wollen wie Jesus. Im Licht seiner unermesslichen Gnade und Liebe fangen wir an, es zu wollen. Wir wollen uns gegenseitig die Füße waschen, weil wir dürfen. Wir wollen uns gegenseitig vergeben. Wir dürfen uns gegenseitig lieben, gehorchen, dienen, höher achten als uns selbst, unser Leben hingeben für unser Gott, unser Mitmenschen, weil Jesus all das schon für uns getan hat. Und wir dürfen die Botschaft weitertragen, diese Botschaft des Kreuzes, damit andere Menschen errettet werden können. Egal, ob hier in Stralsund oder bei den Indianern in Peru. Diese Botschaft treibt uns an. Und das ist auch meine Ermutigung heute an uns. Lassen wir es nicht zu, dass andere Dinge, dass andere Nebenschauplätze, dass andere Dringlichkeiten und Wichtigkeiten, die wir doch so viele haben, dass andere Dinge diesen zentralen Platz in unserem Leben, auch in unseren Gemeinden einnehmen. Es lohnt sich nicht, unser Leben an weniger wichtigen Dingen festzumachen als am Kreuz. Amen. Der Herr segne uns.